Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over,
baby! Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, kurz vor der Saison. Und ich, der Henry, bin mal wieder am Start. Ich habe vorher mal geguckt, ich habe zuletzt vor einem halben Jahr, glaube ich, mit Max damals in der Free Agency eine Folge aufgenommen. Ich bin endlich wieder zurück. Es haben bestimmt viele auf mich gewartet, dass ich endlich mal wieder in der Folge dabei bin. Und wer auch dabei ist, der war schon in der letzten Woche mit am Start. Das ist der liebe Dominik. Moin Dominik.
Servus, hallo. Ja, freut mich, dass du wieder zurück bist, dass wir eine gemeinsame Folge aufnehmen können. Gibt ja einiges zu besprechen.
Ja, es juckt schon in den Fingern natürlich, ne, jetzt wo die Saison losgeht. Und ja, so viel dazu. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt schon mal rein in, ja, einige Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room unsere Seahawks-News.
Ja, was ist passiert seit gut einer Woche? Die Seahawks haben noch ein Preseason-Spiel bestritten bei den Green Bay Packers, das sie mit 20-7 verloren haben. Ich habe mir das Gott sei Dank nicht live angeschaut. Dominik, du hast dir es im Real Life gegeben oder hast du es dir nachts um die Ohren geschlagen?
So gestückelt, also einen Teil live reingeschaut und dann im Nachhinein noch ein bisschen reingeschaut. Aber es ist im Endeffekt, es zeigt einfach den Unterschied zwischen einem, ja, zwischen einer Starting-Unit und den Backups, weil die Seahawks waren ja mit den Backups am Feld. Shane Miller durfte ja durchspielen. Und für jeden, der jetzt gehofft hat, dass Shane Miller zeigen wird, dass er vielleicht die Quarterback-Hoffnung sein könnte bei den Seahawks, ja, ich würde es nicht überbewerten in keine Richtung. Es ist im Endeffekt eine Backup-O-Line gewesen. Teilweise waren Packers-Starter dabei. Also alles gut, 20-7 verlieren ist in Ordnung. Es ist nicht schlimm und alle Augen auf die Regular Season.
Ja, safe. Ich habe mir die ganzen Dropbacks von Milrow, das hat irgendjemand auf Twitter im All-22 zusammengeschnitten, mal angeschaut. Und ich muss sagen, da ist schon immer einiges dabei, wo man drauf aufbauen kann. Aber man sieht halt noch, dass er halt eigentlich noch viel, viel mehr Raps braucht. Und eigentlich braucht er auch noch viel mehr Raps, so gegen NFL-Kaliber, sage ich jetzt mal. Aber ich bin trotzdem, also weil viele waren ja relativ, glaube ich, enttäuscht von der Leistung, so wenn man jetzt auf Social Media sich das ein bisschen durchgelesen hat. Und ich fand, da war schon einiges dabei, wo man auch drauf aufbauen kann, auch wenn er noch sehr, sehr roh ist, muss man sagen.
Ja, ich glaube, also Max war ja letzte Woche etwas pessimistisch, was Milrow anging in der Offense-Preview. Ich glaube, irgendwo sind die Seahawks-Fans da ein bisschen in Lager geteilt, manchmal sehr optimistisch, manchmal sehr pessimistisch. Und am Ende des Tages, Milrow ist ein Rookie, das ist kein First-Round-Pick, das ist jemand, der hinter einer Backup-O-Line gespielt hat mit Spielern, die nicht mal jetzt, darüber werden wir ja gleich reden, nicht mal das in den Roster geschafft haben. Also dementsprechend. Es war gut, vieles Gutes dabei, aber ja, was soll man erwarten?
Genau. Weitere News. Die Seahawks, das kam jetzt auch direkt vor unserer Folge, wurde das bekannt gegeben, werden diese Saison neu designtes Jersey in einem ausgewählten Spiel tragen. Das wurde jetzt vorhin vorgestellt. Also wir nehmen jetzt hier gerade Donnerstagabend auf. Hintergrund, da habe ich mich jetzt gerade auch nochmal informiert, ist die NFL mal Nike Rivalries Kampagne. Das ist so ein mehrjähriges Uniform- und Fanartikelprojekt, das irgendwie Rivalitätsspiele aufwerten soll. Ich weiß nicht, inwieweit sie mit diesen Trikots aufgewertet werden sollen, aber gut. Dieses Jahr ist es so, dass die Teams aus der AFC East und der NFC West gestartet sind und da sollen dann eben bis 2028 die weiteren Teams aus den anderen Divisions folgen. Und jede Uniform aus diesen Divisions wird eben speziell für ein Heimspiel gegen einen Divisionsrivalen entworfen und bleibt dann auch 3 Jahre, glaube ich, im Einsatz, so wie ich es verstanden habe. Fazit für mich, sieht scheiße aus, du kannst einfach dein Senf dazugeben. Es soll jedenfalls am Donnerstag, dem 18. Dezember, ich glaube die Woche 16 ist das, gegen die Rams getragen werden. Wie fandest du das Design?
Ja, nicht gerade geil. Ich glaube, das wird nicht der Kassenschlager werden. Zumindest in unserer Redaktion hat sich's nicht angehört. Es werden das viele, wird das viele Abnehmer finden. Ich glaube, im Endeffekt, das ist ein Marketing-Gag von der NFL. Und ich sag's mal so, wenn jedes Konzept, das ich auf Instagram gesehen habe, schöner ist, als das, was im Endeffekt dabei rauskommt. Irgendein Oregon Ducks-Verschnitt.
Ja, ja, da gab es ja die Jokes, dass die Seahawks die Pac-12 damit dann gewinnen können. aber ja, ich finde die Bills-Trikots, finde ich richtig clean. Die finde ich so es ist das Jersey, das noch einigermaßen gelungen ist, beziehungsweise sehr gelungen ist. Die anderen sehen überwiegend scheiße aus, muss man ehrlich gesagt sagen. Und an der Stelle auch nochmal meine Anregung an die Seahawks, dass sie endlich mal ein Trikot-Rebranding brauchen. Es werden ja immer noch die von der Russell-Wilson-Ära beziehungsweise der Legion of Boom-Ära getragen, die es schon seit 2012 gibt. Und es wird echt langsamer Zeit, glaube ich, für neue Trikots. Es gibt echt hübschere Uniformen, sage ich mal, in der NFL-Welt. Genau. Gut, dann kommen wir zu einem relativ riesigen News-Thema, und zwar zu den Roster-Cuts. Die Seahawks haben jetzt, wann war das? Dienstagabend, glaube ich, die Roster-Cuts bekannt gegeben, oder?
Ich glaube Dienstagabend, ja.
Genau, und damit verbunden sind viele Hin- und Herschiebereien von Personalien. Da kann man direkt einmal einen Trade nennen, den die Seahawks mit den Falcons durchgeführt haben. Und zwar wurde Michael Jarrell, der wahrscheinlich eh den Cut geschafft hätte, für einen Conditional 2027er Siebtrunden-Pick zu den Falcons geschifft. Und ja, Jarrell, da kann ich mich noch dran erinnern, hatte ein einziges gutes Spiel in der letzten Saison, und das war gegen die Falcons. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber gerade im Run-Blocking war das ein sehr, sehr starkes Spiel von ihm, und jetzt traden die Falcons für ihn. Außerdem gab es dann im Zuge dieser Roster-Cuts auch noch weitere Verpflichtungen der Seahawks. Da kommen wir gleich auch nochmal entsprechend drüber drauf. Und zwar wurde Chess Surratt geholt für die Inside-Linebacker-Tiefe. Das ist ein 2021er Drittrunden-Pick, der bis letztes Jahr bei den Jets noch gespielt hat, bei den 49ers auch im Camp war. Die Seahawks haben auch Linebacker-Hilfe noch gebraucht. Außerdem wurde Damarion Kendrick verpflichtet in den 53er-Kader, jetzt nach den Roster-Cuts. Wurde von den Rams entlassen und war ein Sechs-Runden-Pick im Jahr 2022, was eben auch spannend ist, weil ich da gerade angesprochen habe, dass die Falcons sich den Spieler geholt haben, der gegen sie gut performt hat. Wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, hat Kendrick letztes Jahr Drew Luck im November oder Dezember irgendwann intercepted. So viel nur dazu. Lass uns doch mal ausführlich Position für Position die Roster-Cuts der Seahawks besprechen, und da können wir einfach mal in der Offense anfangen, würde ich sagen, mit dem Quarterback-Room der Seahawks, wo es ja keine Überraschung gibt. Sam Darnold, Drew Luck, Jalen Milroe, dritter Quarterback, sind allesamt gesetzt und haben den Cut geschafft. Wie wollen wir es machen? Wollen wir einfach mal auf die Überraschungen eingehen, oder wollen wir Position für Positionsgruppe für Positionsgruppe du?
Wir können mal, was gab es für dich eine große Überraschung? Machen wir es mal andersrum. Was war für dich überraschend?
Ja gut, wenn wir jetzt in der Offense sind, dann sind wir bei einer Personalie, wo es, sage ich mal, eine kleine Überraschung ist, weil er ja als Free Agent für 3 Millionen garantiert verpflichtet wurde, nämlich Marcus Valdes-Scantling. Der wurde jetzt entlassen. Es hat sich aber eben halt natürlich im Camp schon angedeutet, dass er nicht den Cut schaffen könnte, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nicht ganz dran geglaubt, dass sie ihn cutten werden.
Ja.
Bin ein bisschen überrascht, aber ich sag's ganz ehrlich, es gibt immer wieder diese Power-Receiver-Signings in der NFL, wo man im Vorhinein sich schon fragt, ist das wirklich gut? Und dann im Endeffekt stellt sich heraus, dass das Team schon in der Offseason draufkommt und ihn dann halt cuttet. Und Marcus Valdes-Scantling war es jetzt eben. Hat es eben bei den 49ers unterschrieben, aber ja. Ja, ich weiß ja nichts. Ja.
Er wurde ja als Field-Stretcher verpflichtet. Die Rolle hat sich jetzt aber auch schon im Camp und in der Preseason angedeutet, wird Torrey Horton, der 5-Runden-Pick, eben wahrscheinlich noch besser ausfüllen, was ja auch für ihn spricht. Und das spricht, glaube ich, auch im positiven Sinne dafür, dass er jetzt doch nicht so schwerwiegend verletzt ist, dass er wahrscheinlich Woche 1 jetzt eben nicht verpassen wird, Torrey Horton. Also spricht für die jungen Spieler, sage ich mal, im Team, wenn man quasi dann einen Deadcap von 3 Millionen hinterlässt und bereit ist, eben das den Schritt zu gehen. Ansonsten auf Wide Receiver haben den Cut geschafft, natürlich. JSN, Cooper Kupp neben Torrey Horton, dann eben noch Jake Bobo, Darique Young mit einer sehr guten Preseason, mit einem guten Camp und eben auch Cody White, der auch im letzten Preseason-Spiel, glaube ich, sehr positiv ausgefallen ist. So, keine weiteren Überraschungen mehr. MVS hat sich jetzt im Practice Squad der San Francisco 49ers heute angeschlossen. Also, ich glaube, dann in Woche 1 gleich das Revenge Game für Marcus Valdes-Scantling, würde ich sagen.
Ja, Revenge Game, wenn er im Practice Squad ist, wird schwierig, aber.
Ja, falls ja. Er wird vielleicht quasi in den Kader hochgezogen. Ja. Das kann ja jetzt mit den neuen Regeln
natürlich
passieren.
Natürlich. Ich glaube aber, ganz kurz noch, weil wegen letzter Woche, weil wir darüber geredet haben, es ist halt. Wir haben eigentlich schon damit gerechnet, dass er vielleicht im Kader sein könnte, aber es ist im Endeffekt, wie du sagst, dann Torrey Horton hat einfach das Vertrauen gewonnen und ist auch mehrdimensionaler, denke ich, als Marcus Valdes-Scantling. Also ich weiß nicht, wie viele Leute ihm jetzt nachtrauern dem Cut, oder ich glaube eher das Signing war in the first place einfach etwas komisch, aber sei es
ja,
so.
Ja, und ich meine, die Seahawks werden bestimmt auch viel 2 Tight End Sets spielen, beziehungsweise ist ja bekannt, dass der dritte Receiver sowieso nicht den Impact hat in der Offense, also Ja. Ich glaube, wir werden MVS jetzt nicht nachtrauern. Ansonsten in der Offensive Line haben wir ja schon gesagt, Mike Terrell, der ja eigentlich ein Kandidat für den 53er gewesen wäre, wurde jetzt weggetradet. Josh Jones ist jetzt quasi der 6. Swing Tackle. Dick hat dann trotzdem dann auch noch geschafft, Charles Cross und Abraham Lucas. Auf Center Jalen Sandell und Oluwatimi. Right Guard Anthony Bradford ist natürlich dabei. Chris Haynes startet, glaube ich, auf der Publist, wenn ich richtig informiert bin. Ansonsten haben noch den vorläufigen Cut geschafft. Bryce Cabledew, der, ich glaube, 6-Runden-Pick und eben Mason Richmond. Da gab es, wie gesagt, jetzt auch keine größeren Überraschungen. Ansonsten auf Tight End Elijah Arroyo natürlich schafft den Cut zusammen mit AJ Barner und Eric Sobert, wessen Name ich jetzt noch nicht gehört habe. Ich war jetzt noch nie wirklich drin bis jetzt in dieser Preseason beziehungsweise im Camp-Berichten, aber Nick Kellerup, das war ja ein undrafted Free Agent, hat irgendwie den Cut geschafft. Das ist, glaube ich, irgendein Tight End, der seine Stärken im Blocking hat, und eben noch Brady Russell, der aber auch auf Fullback eingesetzt wird.
Ich meine, das ist jetzt vielleicht etwas peinlich für uns, wenn ich das jetzt hier sage, aber hattest du den Namen Nick Kellerup irgendwie am Schirm?
Überhaupt nicht, wie gesagt.
Also wirklich gar nicht, ich habe diesen Namen gelesen.
Einmal in den Camp-Berichten gelesen.
Ich habe diesen Namen gelesen in dem Roster, in dem Finalen, war so, wer ist das? Also so,
ja.
Das passiert mir normalerweise nicht, also selbst wenn Spiele manchmal nicht auffällig sind, man hat den Namen halt mal gelesen oder man kennt ihn aus dem College oder man irgendwoher halt, aber ich habe diesen Namen gelesen, gern mal googeln, der Mann sieht auch aus, als wäre er wesentlich älter als ein Rookie. Aber hast du sein, da gibt's einen Blocking-Highlight-Tipp von ihm, also.
Das habe ich natürlich reingezogen.
Das ist krass, also das ist schon gut,
ich habe das auf Twitter dann im Nachhinein gesehen.
Ja, same.
Weil ich mich da informieren wollte.
Ich glaube, da wurde es dann aufbereitet, glaube ich, in dem Zusammenhang.
Ich glaube, das hatten einige nicht auf dem Schirm, also auch einige Beachwriter nicht, sonst hätten wir ja von ihnen gelesen, tatsächlich. Also er ist völlig unter dem Radar gelaufen, kann aber sein, dass er jetzt irgendwie doch noch in den Practice Squad befördert wird. Ich weiß, es kann auch ein Platzhalter erstmal sein, ne? Gerade zu Beginn der Saison wird da noch viel hin und her geschoben.
Hat ja auch nur einen Catch gehabt. Am Ende des Tages wird das ein Blocking-Talent sein, vielleicht auch irgendwie tagesabhängig, je nachdem, was der Gameplan ist. Ich meine, ich habe auch nicht mit einem fünften Talent irgendwie gerechnet.
Ja, definitiv. Ansonsten natürlich unser Fan-Liebling Robbie Oates hat es natürlich auch geschafft. Und ja, eine kleine Überraschung gab es dann auch noch auf Running Back. Da hat neben der Doppelspitze bestehend aus Kenneth Walker und Zach Charbonnet George Holani den Cut geschafft und den Vorzug gegenüber Damian Martinez bekommen. Holani ist, glaube ich, ja schon seit letztem Jahr als undrafted Free Agent bei den Seahawks. Hat jetzt einfach auch ein stärkeres Camp gehabt, oder? Eine stärkere Preseason als eben Damian Martinez, den viele ja sehr hoch hatten für dieses Zone-Running-Scheme, oder?
Ich auch übrigens, ja. Also ich habe eigentlich gehofft mit ihm ein bisschen. Das war so jemand, den ich ganz gern auch gesehen habe, sage ich mal, in der College-Football-Season bei Miami. Die waren ja da ziemlich gut unterwegs, habe ich letzte Woche ja schon erwähnt. Ich habe mir mehr erwartet, aber man muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt wirklich rein die Leistung auf dem Platz ansehe, ist es schon berechtigt. Ja. Also dann ist es schon berechtigt. Holani finde ich auch wirklich, wirklich gut. Bin ich ein Fan von. Ich frage mich persönlich, ob für das Scheme, das wir spielen, 3 Running Backs ausreichen. Also das ist eher so für mich ein bisschen das Thema, wo ich sage, okay, wir haben die 2 Fullbacks, das ist natürlich auch nett, aber irgendwie denke ich mir, wir haben da diesen Tight End dazu geholt und dann vielleicht einen Running Back mehr wäre vielleicht auch ganz nett gewesen. Aber
ich meine, man kann ja, wie gesagt, jetzt ein paar Mal auch noch, Martinez, der ist ja jetzt auch auf im Practice Squad gelandet, dann elevaten für den Roster.
Klar, aber ich denke mir für ein Run-Heavy-Scheme ein 4. Running Back wäre auch nett gewesen, aber es ist in Ordnung.
Passt schon. Dann können wir eigentlich schon auf die defensive Seite des Balles wechseln. Ja, gab es da für dich irgendwelche nennenswerten Überraschungen?
Nein, was heißt Überraschung? Also ich glaube, manche haben Brandon Peely ein bisschen gesehen gehabt nach seinem, ich glaube, er hatte doch den Safety in der Preseason. Ich fand das jetzt zwar keine Überraschung, dass er so Defensive Tackle ist, da nicht reingeschafft hat. Für mich war es anderes überraschend, diese ganze Shaquille Griffin Story. Also ich war schon wieder hyped, dass er da ist. Aber ich war so, ja, let's go. Ich bin schon Fan von ihm. Also habe irgendwie immer gehofft, dass eine Reunion stattfindet. Und jetzt geben wir ihn ab für Darian Kendrick. Ja, also kurzes Hintergrund, Griffin hat ja eigentlich den Cut geschafft. Deswegen ist es ja eigentlich kein offizieller Roster-Cut in dem Sinn zum Zeitpunkt dieses großen Rauswurfs, sondern im Nachhinein dann, weil Darian Kendrick eben bei den Rams gecuttet wurde, ist dann Shaquille Griffin, hat dann Shaquille Griffin den Platz freimachen müssen für ihn. Dementsprechend.
Also aber ich habe mir noch die Pressekonferenz aus Schnipsel von John Schneider angeschaut und er meinte, ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass ein anderes Team Griffin in den 53er snacken wird, dass Griffin mindestens über den Practice-Squad den Seahawks erhalten bleibt. Hintergrund ist da halt auch, dass diese Veteran-Verträge, sofern die Spieler in Woche 1 dann quasi zu einem bestimmten Zeitpunkt kurz vor Woche 1 auf dem Roster sind, ihre Verträge irgendwie garantiert bekommen. Und um das zu umgehen, das hört sich jetzt wirklich natürlich scheiße an, ne, aus Arbeitgebersicht beziehungsweise Arbeitnehmersicht, machen das die Teams halt voll oft, dass sie dann lieber einen jungen Spieler, in dem Fall den Marion Kendrick, in den 53er mit reinnehmen für Woche 1 und so dann quasi ihren verdienten Ex-Spieler ausbeuten können.
Er ist übrigens schon im Practice Squad gesigned. Also
das Practice Squad, da kann ich auch gleich noch drauf eingehen und das mal ganz kurz nennen, aber das, ja, das wechselt auch ständig durch, wie ich meine Unterhosen sozusagen.
Schneller zu diesen Zeiten, oder? Also ich meine, was da passiert, das ist. Aber im Endeffekt, es gab so ein paar, glaube ich, so Wackelkandidaten. Also ein Jared Ivey, hast du mit dem gerechnet, dass der den Roster-Cut schaffen wird?
Boah. Also. Ja.
Also, ist ja ein Undrafted Free Agent. Also es ist ja rein statistisch gesehen, schaffen es ja relativ wenige Undrafted Free Agents jedes Jahr in die Roster hinein. Ja,
dadurch, dass ich die Preseason halt nicht so stark verfolgt habe, glaube ich schon eine Überraschung, würde ich sagen. Ich weiß nicht, du warst ja ein bisschen stärker drin in der Preseason als ich. War es dann für dich eher eine Überraschung? Oder?
Ich habe jetzt, ganz ehrlich, ich habe jetzt Jared Ivey nicht so als den dominanten Spieler wahrgenommen. Vielleicht ganz kurz, ich nehme es jetzt mal vorweg, wir gehen dann eh nochmal in die Defense rein, aber wir werden natürlich nicht über jeden Backup reden. Er war im College eigentlich ganz gut bei Ole Miss und hat halt, so wie ich das nochmal nachgelesen habe, ein desaströses Testing gehabt.
Genau, und das war Ivy.
Genau, und das, wir kennen ja schon ein anderes Beispiel, was mit schlechtem Testing wäre, bei den Seahawks ganz gut wurde, mit Jake Bobo. Das ist ganz eine andere Position, ganz andere Ausgangssituation, das ist klar.
Aber wir werden. Hat ja auch desaströses Testing übrigens.
Aber den haben wir auch zu einem anderen Zeitpunkt gepickt, muss man dazu sagen. Nein, allgemein, also das ist ein Spieler mit Potenzial und dementsprechend denke ich mir, wenn der ganz gut überzeugt hat. Mike McDonald wird schon wissen, was er da gemacht hat.
Ja, interessant fand, war, dass Patrick O'Connell entlassen wurde, der Inside Linebacker, der war ja relativ verlässlich über die letzten Jahre, so als Backup, würde ich jetzt mal sagen. Dann hat man ja eben Chester Redd geholt und so quasi seinen Spot damit besetzt und O'Connell dann in den Practice Squad gesigned. Übrigens wurden auch keine Seahawks-Spieler, die quasi entlassen, gewaved wurden, von anderen Teams gesigned. Was ja auch immer spannend. Genau.
Ansonsten. Ich meine, Cherry Greed, könnten wir auch reden darüber. Also, Cherry Greed, Safety. Das ist für mich weniger so ein überraschender Defense-Cut. Deswegen habe ich ihn vielleicht so nicht ganz im Kopf gehabt, aber doch ein starker Special-Teams-Spieler. Und da kann man schon sagen, dass es durchaus überraschend ist, dass wir den gecuttet haben. Also,
ja, definitiv.
Auch für viele andere Leute. Also ich habe das mitbekommen, so, das war schon so ein Posting. Ah, Jerry Reed wird gecuttet. Das sind immer so Picks, wo man denkt, okay, vielleicht ist das für die Seahawks-Fans überraschend oder die Leute in der Seahawks-Bubble. Aber das war allgemein in der NFL ein Thema, dass Jerry Reed eigentlich als guter Special-Teamer bekannt war und dementsprechend interessant. Und vielleicht noch ganz kurz so, Tyreek Smith ist vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff. Edge Rusher von Ohio State, haben wir den mal geholt. Ja, ich glaube, das war einfach ein Projekt, das nicht aufgegangen ist in dem Fall. Und wenn dann ein Jared Ivey einfach vielversprechender ist, ist das sicherlich ein guter Move.
Ja, das vielleicht zur Defense. Was mir jetzt gerade noch ins Auge gesprungen ist, was auch noch relativ nicht überraschend, aber vielleicht erwähnenswert ist, also der 6-Runden-Pick von letzten Jahr, also Guard Laumea, der hat jetzt auch den Cut nicht geschafft gehabt. Der wurde jetzt aber ins Practice Squad gesigned. Da kann ich jetzt gleich auch noch mal ganz kurz den Practice Squad, bestehend aus 17 Spielern, stand Mittwochabend, das ist, glaube ich, durchgehen. Und zwar sind das, also wer alle kennt, dem würde ich mal ein Eis ausgeben. Also Defensive Tackle Quinton Buhana, Wide Receiver Tyron Broden, Defensive Tackle Anthony Campbell, Defensive End Shalen Gaines, Cornerback Shemar Sean Charles, Tackle Amari Kite, eben Guard Satoa Lomea, Center Federico Marangas, oh Gott, Running Back Damian Martinez, Linebacker Patrick O'Connell, dann eben Nose Tackle Brandon Peely, Safety Cherry Creed, Linebacker Jamie Sheriff, Defensive Tackle J.R. Singleton, Running Back Anthony Tyus III, Wide Receiver Ricky Wright III und Running Back Jacardia Wright.
Auch ein Fanliebling, oder? Der letzte genannte Jacardia Wright.
Ja, so ein Preseason ein bisschen.
Aber das ist immer so. Also ich sag ganz ehrlich, du hast immer Running Backs in der Preseason, die gut aussehen, weil du wirst immer einen oder anderen guten Run haben, weil keine Ahnung, deine O-Line, du hast die O-Line Starter drin und die Defense hat Backups drin.
War nicht Wright, der den langen Run gegen Green Bay hatte.
Ja, aber du wirst wegen sowas jetzt nicht, man sieht das immer, das ist immer so ein Highlight, das den Leuten im Kopf bleibt, ganz klar. Ja, ich als Österreicher musste ja Sandro Platzgum erwähnen. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Der hat in der Preseason den 50-Yard-Run gegen die Jets, glaube ich, gehabt, wie noch bei den Giants war. Und da waren auch alle, oh, wird Sandro Platzgum jetzt in die NFL kommen? Und Sandro Platzgum war ein richtig cooler Spieler. Und natürlich als Österreicher liebt man den. Aber das ist natürlich immer, es gibt immer diese paar Highlights von Running Backs leider in der Preseason.
Und das, ja, definitiv.
Das ist einfach der Unterschied.
Ja,
und übrigens, ja. Kurze Anmerkung, weil vielleicht um ganz aktuell zu sein, Anthony Campbell wurde released, um damit Shaquille Griffin eben in den Practice Squad kommt.
Tut mir leid, Anthony.
Aber der wird wieder woanders seinen Platz finden, wie diese Rochade halt ist.
Ich bin gespannt. Ich bin auch mal gespannt, ob dann nach Woche 1 Griffin in den 53er wieder berufen wird oder ob er jetzt erstmal auf dem Practice Squad bleibt. Ich bin gespannt. Ich wäre ja eigentlich ein Fan davon, Griffin jetzt zumindest irgendwie dann active zu haben am Game Day. Ich vertraue ihm irgendwie mehr als Pritchard, muss ich sagen. Weil er eben mal schon ein proven Veteran ist.
Schon ein bisschen, ja.
Okay, dann, ja, sonst noch irgendwelche Anmerkungen zu den Roster-Cuts oder nicht, würde ich sagen.
Nein, ich glaube, wir können jetzt ins Thema der Woche gehen, oder?
Gehen wir rüber ins Thema der Woche. Zur Preview der hochgelobten Defense der Seahawks in Bezug auf dieses Jahr.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, viele NFL-Experten haben die Seahawks Defense ja so ein bisschen als Dark Horse-Kandidat. Das ist sozusagen die beste Defense dieser NFL-Saison werden kann. Nicht als Favorit, aber als Dark Horse-Kandidat. Das sagt ja schon mal einiges aus, oder?
Ja, ich glaube, mir ist es immer andersrum ein bisschen lieber, wenn wir am Anfang eher ein bisschen pessimistischer rangehen und es dann andersrum ausgeht. Aber ich glaube, das liegt einfach an Mike McDonald am Ende des Tages und es war jedem klar, dass nicht in der ersten Season gleich Wunder passieren, aber was er aus der Defense rausgeholt hat, war zumindest für mich schon beeindruckend. Und ich glaube, wenn er jetzt auch noch immer mehr Spieler einfach in seinem Kader hat, die seinem System entsprechen und die er sich in diesem Team vorstellt, man merkt, er beginnt immer mehr dieses Team zu formen. Er hat im ersten Jahr ja viel ausprobiert, viele Leute auch gecuttet, neue Leute ins Team geholt, wenn er nicht zufrieden war. Und das begrüße ich sehr und das finde ich eigentlich sehr gut, wie er damit umgegangen ist, auch wenn natürlich dann wir viele neue Gesichter gesehen haben. Aber ich bin mal optimistisch. Ich würde jetzt nicht ganz so optimistisch sein, dass ich sage, beste Defense der NFL.
Ja, ich auch nicht. Also letztes Jahr war man ja, um den Kontext mal zu liefern, ich glaube, die 10 beste Defense, was jetzt die Effizienzmetrik Expected Points angeht, über die gesamte Saison hin rüber gesehen, Nummer 14 nach Success Rate, obwohl man ja diesen Stolperstart eben hatte und sich ja dann bis zu dem Ernest Jones Trade relativ schwer getan hat, oder? Und danach wurde es ja dann eigentlich deutlich besser. Was man aber über die gesamte Saison, finde ich, gesehen hat, ist, dass Mike McDonald einfach, wie schon in Baltimore, ein sehr, sehr guter, situativer Playcaller ist und dann ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür hat. Und gerade auf den Late Downs, und das unterstreichen auch diese Effizienzmetriken, war die Seahawks konstant eigentlich das beste Team eigentlich fast über die gesamte Saison. Ich habe mir da auch schon mal ein paar Zahlen rausgeschrieben, auf die wir gerne auch nochmal gerne später eingehen können. Aber ja, so ein bisschen der Turnaround kam ja eigentlich mit diesem Ernest Jones Trade, oder?
Ja, also das war schon so ein Wendepunkt irgendwie. Das heißt, ich hatte das Gefühl, das war eben dieser Moment, wo sich die Defense so gefangen hat und wo irgendwie vielleicht auch einfach das Team wirklich dann in einem Stadium war, wo McDonald auch damit arbeiten konnte. Also so dieses, ja, man hat schon gemerkt, die Linebacker waren jetzt nicht wirklich schlecht individuell, sie waren jetzt auch nicht herausragend. Also Tyrell Dodson, wenn ich da jetzt zum Beispiel mal, ja, das hat irgendwie aber dann trotzdem nicht so zusammengepasst und vielleicht war das irgendwie so dieses letzte bisschen, was es gebraucht hat. Und ich habe schon das Gefühl, dass McDonald aus der gesamten Defense ein bisschen mehr rausgeholt hat, als sie eigentlich individuell zu leisten imstande war.
Ja, vielleicht nochmal kurz zum defensiven Scheme vielleicht, dass wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal relativ wertvoll, das nochmal quasi zu nennen, für die auch nicht so tief drin sind. Also es ist, wie gesagt, wie im letzten Jahr wird das wieder auf ein relativ variables 3-4-System, das jetzt ins zweite Jahr unter Mike McDonald geht, hinauslaufen. Das sind ja, relativ komplexes System ist, auch was die ganzen unterschiedlichen Play-Calls, unterschiedliche Spielzüge angeht, die ganzen variablen Fronts, Rush-Pakete, Coverages. Aber, und das haben wir jetzt auch schon in dem Podcast, schon direkt nach der Mike-McDonald-Verpflichtung, aber auch letztes Jahr schon öfters im Podcast auch gesagt, es ist so ein bisschen so eine Defense, die es einfach dem Quarterback möglichst schwer machen soll. Es gibt relativ wenige Formationstypen, beziehungsweise Mike McDonald ist quasi so ein Coach, der als defensiver Coach es versucht, Pre-Snap alles möglichst gleich beziehungsweise ähnlich aussehen zu lassen, um den Quarterback dann eben Post-Snap möglichst zu verwirren. Und das hat sich ja eigentlich auch wiedergespiegelt in diesen Effizienzzahlen, gerade dann bei so klaren Passing-Downs, bei Late-Downs, wo die Seahawks-Defense die beste der Liga war dann. Im letzten Jahr auch dann relativ wenig geblitzt, aber dafür, und das ist eben auch Mike McDonald typisch, viele dieser eben Creeper Simulated Pressures, wo eben quasi auch dann vier geschickt werden, aber es könnte dann einmal ein Devin Witherspoon, jetzt im nächsten Jahr vielleicht ein Nick Amon-Ryan öfters geschickt werden, also solche Geschichten. Und das ist eben genau das, was so eine Mike McDonald Defense auszeichnet und ich würde auch behaupten, dass wir mit Mike McDonald wahrscheinlich den aktuell besten defensiven Playcaller der Liga haben, oder?
Ja, also zumindest ganz vorne mit dabei. Ich glaube, darüber wird man sich jetzt nicht streiten.
Also es ist schwierig, das auch irgendwie festzumachen.
Das ist irgendwie so eine Mischung, ja.
Ein bisschen auch auf meinem Gefühl, sage ich jetzt mal. Ich bin da auch wahrlich kein Experte, aber...
Es hängt halt alles voneinander ab. Es muss halt alles zusammenstimmen und natürlich müssen die Spieler das machen, was du von ihnen möchtest. Ich glaube, die NFL ist halt dauerhaft in einem Wandel und solange es ist die McDonald-Defense ja auch eine, die sich in der NFL verbreitet, was eben ein gutes Zeichen ist, wenn man schon von McDonald-Defense spricht, wenn dann, keine Ahnung, irgendein DB-Coach, der unter dem gelernt hat, dann Defensive Coordinator woanders wird und so hin und her sich das Ganze verschiebt, das ist ja ähnlich wie bei Shanahan Offense zum Beispiel ein gutes Zeichen. Und dementsprechend müssen die Offense erstmal Antworten finden. Ich finde, das ist sehr gut zusammengefasst mit diesen, macht es dem Quarterback einfach sehr, sehr schwer, im Vorhinein das Defense-Play zu erraten. Und
ja.
Ich glaube, er macht alles sehr gut eingesetzt, also auch Blitze und so. Also wie gesagt, nicht super viele Blitze, aber wenn, dann sind sie sehr gut eingesetzt und passen.
Ja, ich habe vorhin mal versucht, so ein bisschen herauszufinden, woran es bei den Seahawks letztes Jahr so ein bisschen in der Defense gehakt hat. Und ich bin da auf so ein paar spannende Zahlen getroffen, die würde ich jetzt einfach mal kurz einstreuen. Und zwar war es so, dass die Seahawks, also ich habe da so ein paar Splits mal gemacht, bis zur Bye Week, da kam ja dann auch der Ernest Jones Trade, auf den Late Downs über die gesamte Saison gesehen, die Nummer 1 nach Expected Points pro Play waren und das mit einem relativ komfortablen Abstand auch vor den Lions. Also Late Downs damit sind dritter und viertes Down gemeint. Da ist Mike Donald auch schon bei den Baltimore Ravens richtig gut gewesen als Playcaller. Und selbst wenn man da die Splits reinmacht von Woche 1 bis 8 und eben von Woche 9 bis, 7, bis 18, waren die Seahawks auch mit den Splits jeweils die Nummer 1 nach Expected Points. Was spannend ist bei der Seahawks Defense letztes Jahr, waren die Early Downs. Da waren sie über die Saison gesehen die Nummer 28 nach Expected Points pro Play, Nummer 20 nach Success Rate, also eine der schlechtesten Defensiven der Liga, und die Late Downs haben sie dann so ein bisschen gerettet. Also was die Seahawks dann aber, wenn man diese Splits eingestellt hat, gemacht hat, war, dass sie sich auf den Early Downs dann nach der Bye Week total verbessert hat. Nämlich war es so, und das sind auch sehr, sehr spannende Zahlen, finde ich, dass sie von Woche 1 bis 8 auf den Early Downs, also First and Second Down, die Nummer 31 nach Expected Points war, also fast die schlechteste Defense der Liga. Und dann von Woche 9 bis Woche 18 nach der Bye Week eben sich sehr, sehr stabilisiert hat und die Nummer 14 eben bis zum Saisonende dann war, also zwischen Woche 9 und Woche 18, auf den Early Downs. Und dazu, dass durch diese Stabilisierung nach diesem Ernest Jones Trade dann eben auch auf den Early Downs kam eben diese konstant enorm starke Defense auf Late Downs, was dann so ein bisschen den Turnaround auch herbeigeführt hat. Und meine Conclusion, die ich daraus eben so ein bisschen ziehe, war, dass die Defense also ihren Floor und ihr Ceiling auch unfassbar steigern kann, wenn sie es schafft, eben die ganze Saison auch auf den Early Downs schon so gut zu sein wie letztes Jahr. Vielleicht sogar bestenfalls natürlich ein bisschen besser. Weil dann kann man, glaube ich, die Stärken von Mike McDonald als Playcaller noch besser ausspielen, wenn man es schafft, die Early Downs in Anführungsstrichen zu überleben und nicht so auf einzugehen wie im letzten Jahr auf den Early Downs. Wie stehst du so dazu?
Das sind ich fand so das spannend, eigentlich, oder? Ich fand das gut zusammengefasst, ja, weil wir reden ja oft davor noch im Podcast, ja, welche Statistiken machen Sinn zu verwenden. Klar, man sucht sich natürlich dann immer auch Statistiken aus, die dazu passen, um es zu erklären. Ich finde das halt, da unterstreichen die Zahlen schon noch das, was man beobachtet hat. Ich hatte auch das Gefühl, nämlich, dass wir gerade am Anfang der Season einfach so, rein, wenn ich mich zurückerinnere, auch sehr viel Problem mit Run-Plays einfach hatten. Ja. Und wenn du in den ersten Downs nicht die Run-Plays stoppst, warum auch immer, hast du einfach Probleme. Und wenn du diese Defense hast, die auch so ein bisschen Vic Fangio-inspired ist, also gar nicht so viel ins Detail zu gehen, dann hast du halt das Problem, dass du davor halt auch einfach Yards auch im Pass zulassen wirst, lange Rede, kurzer Sinn, du musst einfach konstanter werden, wie du sagst, bei den Runs, gerade in den Early Downs, ein Ernest Jones hilft da und drum war dieses Herumprobieren, glaube ich, auch wirklich gut und auch zu sagen, ja, okay, dann gewinnen wir halt dieses Jahr nicht den Super Bowl, sondern holen uns einen neuen Linebacker in der Saison, der sich gewöhnt, lassen einen Rookie-Linebacker spielen. Der, da wollen wir ja auch noch dann sprechen. Also das ist gute Beobachtung und ich finde es cool, dass die Zahlen das unterstreichen, dass du da so, dass du den Bogen spannen konntest.
Ja, also ich benutze die Zahlen auch nur, wenn sie in mein Narrativ passen.
Das ist das, was ich gemeint habe. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wo Statistiken dazu passen einfach. Und es ist einfach so. Und ich glaube, man kann ja jede Statistik heranziehen, die Seahawks waren einfach in der zweiten Saisonhälfte besser, als sie in der ersten waren.
Ja, definitiv.
Wenn man so die Bye-Week als den Trainer dann bewertet.
Ja, wir können auch mal kurz auf die größten personellen Änderungen eingehen bei den Seahawks in dieser Offseason. Also ich hoffe, ich habe da jetzt keinen vergessen, aber die wichtigsten Abgänge waren, glaube ich, eben jene von Defensive Lineman Raymond Jones und Safety Rashawn Jenkins. Also alles andere als jetzt irgendwie Leistungsträger, die da jetzt wegbrechen beziehungsweise wegfallen. Habe ich noch jemanden vergessen? Weißt du das zufällig? Ich glaube nicht, oder?
Also das waren schon so, gerade Raymond Jones und
die großen Namen, sage ich mal. Aber
vor allem nicht nur Namen, sondern ja. Sie haben halt auch viel gespielt im Endeffekt, muss man dazu sagen. Also ich habe das auch mal rausgeschrieben, Rashawn Jenkins hat circa 50% der Snaps letztes Jahr gehabt, was ja nicht gerade wenig ist. theoretisch könnten wir noch Roy Robertson-Harris erwähnen, der ja auch dazugekommen ist. Klar, das ist jetzt die Frage, Tyrell Dodson, Jerome Baker sind während dem Jahr gegangen, die sind halt logischerweise nicht mehr da und dann Trey Brown, der vielleicht noch so ein bisschen, der mir noch ein bisschen hinterher traut, aber viel mehr war es im Endeffekt gar nicht und es ist auch interessant einfach zu sehen, dass einfach viele von diesen Adaptionen, über die wir jetzt reden, schon während der Season passiert ist und gar nicht jetzt am Ende.
Ja, genau. Dazu kamen dann jetzt noch in der Free Agency als größte Verpflichtung in Anführungsstrichen DeMarcus Lawrence von den Dallas Cowboys, der letztes Jahr sehr, sehr gut in die Saison gestartet ist und sich dann aber früh, ich glaube nach 4 Wochen schon oder so, verletzt hat. Aber insbesondere, glaube ich, die Laufverteidigung verstärken würde auf den Early Downs, was ja quasi auch eine Schwäche des Seahawks zu Beginn der Saison letztes Jahr war. Dann ansonsten eben noch in Form von Draftpicks, wen wir dann auch schon jetzt dann Woche 1 wahrscheinlich prominent im Lineup sehen werden und auch ja mit schon ein paar Snaps, vielleicht nicht 100% der Snaps, aber mit einigen Snaps bestimmt auch Defensive Back Nick Imanwori, der eben noch dazukommt. Habe ich da vielleicht jetzt gerade noch jemanden vergessen? Kannst du gerne ergänzen noch?
Nein, also da war eigentlich nicht viel mehr. Ja. Also wir haben im Draft, wie du sagst, Nick Imanwori geholt. Ich glaube, dann war der erste Pick, den wir wieder hatten in der Defense, dann Riley Mills in der 5. Runde und ja, viel ist da nicht dazu gekommen. Ja, genau, der ist ja genau, das war ja auch so einer, den haben wir ja verletzt gedraftet. Da war nicht so viel Veränderung, wie man vielleicht glauben könnte, aber das ist eh gut. Also
das ist positiv, das wollte ich gerade sagen. Also im letzten Jahr war ja das so ein bisschen das Thema, dass man nicht erwarten kann, dass wir direkt eine Top-5-Defense haben werden, weil sich da alles erstmal wirklich eingrooven muss, ein ganz neues System dazu kommt. Aber das sind jetzt fast alle der 11 Starter, bis auf vielleicht 2 oder 3 Spieler, bei den Seahawks dabei, die jetzt dann mit dem Scheme halt ins zweite Jahr unter Mike McDonald gehen und das ist halt eben wirklich positiv, oder?
Ja, und dass er eben diese letzten Stellschrauben vertreten hat. Ich glaube, man hat ja gemerkt, Rashawn Jenkins war es dann irgendwie nicht so. Also vielleicht, weil wir vorhin über die Mike McDonald Defense geredet haben, wir spielen ja auch gerne mit diesem Big Nickel, wie man das so gerne nennt, also diesem zusätzlichen starken Safety, der halt einfach im Run-Game einfach fast schon eine Linebacker-Rolle einnehmen kann. Und Nick Imanwori ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen der Rashawn Jenkins-Ersatz, kann man nicht ganz 1-1 so sagen, aber da hat er so noch eine Stellschraube drehen wollen, hat sich einen Spieler geholt, der in sein System passt, hat einen Second-Round-Pick hergegeben, dementsprechend natürlich auch Commitment zu dem Spieler. Aber es war nicht viel und ich sehe es auch positiv. Also Offense letzte Woche war ja dann doch ein bisschen mehr.
Ja, definitiv. Und es gab ja dann auch den Uptrade, glaube ich, für Nick Imanwori, wenn ich mich
nicht irre. Ja, voll. Das war ein Commitment.
Ja, also wir hatten den auch als First-Round-Pick und ich glaube, das wäre auch der Spieler gewesen, den sie anstelle von Gray Sable genommen hätten, wenn er nicht mehr da gewesen war, was man so rausgehört hat. Ich bin mal gespannt, also was für eine Rolle Imanwori genau spielen wird. Es gibt ja auf Twitter auch einige, die skeptisch waren schon seit Beginn an, aber ich geb da Mike McDonald so ein bisschen die Vertrauensvorschusslorbeeren. Wenn er diesen wirklich hyperathletischen Spieler da unbedingt haben will und da so ein bisschen was in ihm sieht, da, wie gesagt, vertraue ich ihm einfach erstmal und ich bin echt gespannt und freue mich auch schon auf Imanwori in dieser Defense eben. Aber bevor wir jetzt noch ein bisschen detaillierter über Imanwori sprechen, würde ich sagen, gehen wir die Defense einfach mal von vorne nach hinten durch.
Oder? Klingt gut, machen wir das so.
Ja.
Klingt gut.
Und fangen mal an mit der Defensive Line, beziehungsweise da würde ich sagen, eben mit der Defensive Tackle Position, wo die Seahawks ja wirklich sehr, sehr gut besetzt sind und auch einen Spieler haben, der, glaube ich, das Ceiling dieser Defense nochmal ein Stück weit anheben könnte. Also die Seahawks haben auf Defensive Tackle Leonard Williams, Byron Murphy und Jaron Reed. Ich frage mich bei der Positionsgruppe, die ja wirklich hervorragend besetzt ist, Williams war letztes Jahr eigentlich fast schon Elite und Murphy seine Rolle wirklich für einen Rookie sehr, sehr gut gemacht, hat wenig Pass-Rush-Möglichkeiten auch gehabt, weil er vorwiegend Nose-Tackle gespielt hat. Jetzt aber anscheinend mehr diesen Pass-Rushing-Free-Tag spielen soll. Wer jetzt genau Nose-Tackle spielt. Also das frage ich mich. Wird das Jaron Reed übernehmen? Wird das Brandon Peely übernehmen, der aus dem Practice-Squad nach oben kommt? Ich weiß es nicht.
Oh, das ist, ich glaube, die werden so, das wird so, das ist eine interessante Weise, ist das total die Parallele zu den Receivern. Also was wir da letzte Woche geredet haben, das ist dieses, du hast gute Spieler, aber du stellst dir die Frage, wenn du sie in ein Team, in dasselbe Team gibst, wie viel Sinn das Ganze macht. Oder das heißt Sinn, du hast alle drei Spieler gerne im Team, aber ob nicht so ein Puzzlestück fehlt. So,
ja, du hast irgendwie ja Byron Murphy und Williams natürlich Pass waschen lassen eigentlich, ne?
Aber genau,
so
und dann ist.
Funktioniert halt eigentlich erstmal auf den Early Downs nicht.
Das ja, dann hast du halt Sharon Reed dabei, der ja auch gut spielt, der ja auch nicht wirklich Zeichen von irgendwie abnehmender Leistung zeigt. Und irgendwie wäre ja so der Traum, dass man wahrscheinlich Leonard Williams und Byron Murphy so dauerhaft am Feld haben kann, Sharon Reed reinrotiert und vielleicht noch irgend so ein Piece in der Mitte, was wirklich so Nose-Tag. Ich meine, Jonathan Hankins, der ist, glaube ich, wohlgemerkt, der ist. Der wird reinkommen für spezielle Situationen, wo man einfach einen großen, schweren Defensive Lineman, einen richtigen Nose-Tackle braucht. Aber es wird so ein bisschen, also ich sehe wirklich eine Parallele zu den Receivern, wo man wahrscheinlich immer schauen muss, dass man die Leute so ein bisschen rotiert, dass dann, ich glaube, der Fehler war einfach, dass Byron Murphy so viel Nose-Tackle gespielt
hat. Also Jonathan Hankins, ist der jetzt noch, ist der im Roster noch?
Ist der nicht mehr im Roster? Jetzt,
das heißt, bin jetzt das nicht mehr gesehen, tatsächlich.
Ist ein guter Punkt, vielleicht wurde er wirklich gecuttet.
Deswegen, ja, deswegen.
Für mich war der,
deswegen.
Für mich war der noch.
Was der Plan auf Nose Tackle ist, also ist es Jaron Reed vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber ich muss auch sagen, Byron Murphy hat es ja schon gut gemacht, aber ich will halt jetzt persönlich auch mal Byron Murphy, weil man eben dessen Ansatz schon gesehen hat, ihn mehr auf diesem Free-Tag, auf dieser Free-Tag-Pass-Rush-Position sehen. Und das wurde ja eigentlich in der Offseason öfters von Mike Donald schon gesagt, dass der eigentlich der Plan sein soll für Byron Murphy. Und da bin ich mal gespannt.
Aber dann ist die Frage, wer spielt Nose Tackle? Und ich glaube, man wird irgendwie rotieren müssen. Und ich habe übrigens nebenbei ganz schnell geschaut, Hankins ist auf der Reserve Non-Football Injury List und wird dann die ersten vier Spiele verpassen. Also er ist nicht weg vom Fenster. Er ist nur, zumindest die ersten Spiele, vier Spiele nicht available. So als kleiner Input. Aber es ist, ich sehe trotzdem das Problem. Also wenn wir das jetzt ganz jetzt verlagern, ganz ehrlich, da bin ich nicht so optimistisch, wenn wir das Ganze jetzt verlagern auf einen Jaron Reed, der dann mehr oder weniger drinstehen soll, oder Leonard Williams wird es nicht sein, das ist, glaube ich, relativ klar. Ja. Aber einer von den beiden, also ich bin dafür, dass man dann zumindest versucht, kreativ mit der Situation umzugehen. Ist jetzt natürlich leichter hergeredet, Mike McDonald hat natürlich wesentlich mehr Ahnung als wir beide hier, die hier ein bisschen klug scheißen, aber wir geben halt trotzdem unsere Meinung ab. Und wenn ich dann sage, dann habe ich noch einen Mike Morris, der dann irgendwie so ein halber Interior D-Liner ist, je nachdem, wie man es definiert, dann Riley Mills, der eher auch ein 3-4 Defensive End ist und auch verletzt ist. Ich finde, da muss aus meiner außenstehenden Perspektive dann irgendein kreativer Ansatz kommen, wie man jeden dann gut einsetzt. Ich meine, McDonald hat es, finde ich, mit Leonard Williams letztes Jahr schon gut gemacht, dass er ihn so ein bisschen rotiert hat und immer seine Stärken ausspielen konnte. Und wenn er das mit Byron Murphy auch schafft, dann bin ich dann trotzdem, trotz dieser, wie du sagst, fehlenden Nose-Tackle-Position optimistisch, dass das eine gute Unit ist. Aber dahinter ist halt nicht super viel los, muss man sagen. Also
ja, also ich muss auch sagen, ich sehe das Elite-Potenzial, was die Defensive Line angeht, eher auf Defensive Tackle, also auf Edge, muss ich sagen. Da sehe ich eher gute Spiele, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber in Person von Byron Murphy und Leonard Williams sehe ich da die wahren Disruptor. Das sind so wirklich die Spieler, die, glaube ich, dann in dieser Saison gegnerische Offensive Lines vor die wirklich großen Probleme stellen können, oder?
Ja, wir sind wesentlich, ich würde sagen, wir haben das höhere Niveau so von den Startern her in der Interior Defensive Line. Also wenn du dir jetzt wirklich die Cherries rauspickst, so ein Leonard Williams, also für mich ist Leonard Williams schon mit Abstand der beste Spieler an der Defensive Line. Also wenn ich auch die Edge Rusher dazu nehme. Weiß nicht, ob du anderer Meinung bist.
Aber es könnte einen Breakout, also gibt es so eine Chance, dass es halt diesen krassen Breakout von Murphy gibt.
Tja, aber dann sind wir noch immer dabei, dass
so einem Elite-Spieler wird schon in Jahr 2. Ja, die Chance ist relativ klein, würde ich sagen, aber sie ist, glaube ich, da.
Genau, aber dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir sagen, eigentlich ist wahrscheinlich ein Interior-D-Liner der Beste an der Line of Scrimmage in der Defense. Mhm. Und dahinter ist halt nicht mehr wirklich viel. Wenn du dir jetzt aber die Edge-Rusher anschaust, die da, wenn wir rüberwechseln wollen, jetzt also auf die Außenseite, dann hast du einen Boye Mafe und Derek Hall, die definitiv gut sind auf ihrer Position, aber nicht Elite-Elite wie ein Leonard Williams. Der Marcus Lawrence, der dann irgendwie.
Der Leitmax, ne?
kleine Seite, ja, wenn er sich nicht äußern kann dazu. Na, aber ein Demarcus Lawrence, der halt gut ist, aber halt natürlich nicht so gut wie Leonard Williams oder Byron Murphy hoffentlich sein wird. Und Nuchena Nwosu, wo ich fast schon damit gerechnet habe, dass er auch getradet, gecuttet werden kann. Aber trotzdem, da merkt man, das sind vier Leute, die man konstant aufs Feld stellen kann, ohne dass man jetzt ganz große Bauchschmerzen haben wird,
oder? Ich glaube, dass Wosu und Lawrence eher die Spieler für die Early Downs sind, weil die ihre Stärken halt eher noch in der Run-Defense haben.
Ja.
Und dann Hall und Murphy. Bei Hall habe ich noch so ein bisschen so das, die Hoffnung, dass er sich noch ein Ticken steigern kann, weil er jetzt erst im dritten Jahr ist. Murphy ist für mich, wie gesagt, auch ein guter, aber kein Elite-Edge-Rusher. Hall halt als sehr, sehr athletischer Edge nochmal einer, der vielleicht nochmal einen Sprung machen kann. Und die beiden dann, diese beiden jungen Edge-Rusher, die dann halt auf den Passing-Downs eben hast. Also du hast im Idealfall auf den Passing-Downs dann in Defensive Line stehen aus Hall, Murphy und Williams. Das ist halt schon bockstark, muss man sagen. Also,
ja. Da sind wir wieder bei dem Punkt, du musst an den Punkt des Manageable Third Downs kommen. Und wenn die dann am Feld stehen, dann haben wir wieder, dann schließt sich der Kreis zu dem, was du vorhin angesprochen hast, dann sieht das schon böse aus. Wobei ich finde,
das ist eine Top 7, 8 Defensive Line, finde ich, auf Papier.
Ja. Also das ist auf jeden Fall, das Potenzial ist da. Ich glaube, dass von außen wird es wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, gerade Murphy und Hall werden wahrscheinlich so ein bisschen unterschätzt von außen, weil ich weiß nicht, wie viele Leute, die außerhalb der Seahawks-Bubble so wirklich im Schirm haben. Bei Hall hoffe ich einfach nur, dass er nicht Boye Mafe repliziert wird. Die haben ja einen extrem ähnlichen Weg gehabt, oder? Die waren ein Jahr voneinander versetzt, beide Second-Round-Picks. Ja. Mafe super starkes Rookie-Jahr, überraschend stark eigentlich. Im zweiten, also entschuldige, jetzt habe ich mich vertan. Boye Mafe, schwaches Rookie-Jahr, starkes zweites Jahr. Und bei Derek Hall war es doch ähnlich. Dieser Sprung. Und dann, nachdem Mafe dann im zweiten Jahr langsam angekommen ist, jetzt im dritten Jahr, haben wir uns wahrscheinlich einen höheren Sprung erwartet. Oder hast du auch gedacht, dass es ein bisschen besser werden wird noch? Also ich war ein bisschen enttäuscht letztes Jahr. Dachte, dass er da ein bisschen Rekord haben wird.
Ja. Also du meinst jetzt Moos oder Mafe?
Mafe. Mafe, dachte ich, dass er ein bisschen mehr noch anschließen kann an diese, einfach an diesen Progress, weißt du, dass er Step für Step einfach ein bisschen besser wird.
Ja, ich dachte auch, aber mit letzter Saison habe ich es aufgegeben, so ein bisschen die Hoffnung, dass er irgendwie zum Elite-Edge-Rusher avanciert.
Ja, bei Derek Hall sind wir jetzt genau an dem Punkt, von eher unscheinbar zu wirklich gutem zweiten Jahr, schafft er jetzt das dritte Jahr, sich besser zu steigern als an Mafe.
Ich bin gespannt auf das, ist genau der gleiche Punkt, wie Mafe letztes Jahr.
Und Envoso hat halt noch ein bisschen diesen Faktor, dass man ihn vielleicht mal in Coverage oder so schicken kann im Vergleich zu einem Marcus Lawrence, aber das ist natürlich...
Ja, man kann ja auch den Williams, wie wir letztes Jahr gesehen haben, auch mal droppen. Ja. Pick 6.
Ne? Ja.
Erinnert sich das wieder auch noch.
Das ist, glaube ich, ein schöner Moment gewesen. Aber ansonsten, also die Edge Rusher sind, glaube ich, das kann man zusammenfassen, einfach tiefer aufgestellt. Also da kann man besser rotieren. Bei den Defensive Tackles wird nicht so viel Rotation, glaube ich, stattfinden.
Ja. Aber rundum würde ich sagen, eine sehr, sehr gute Defensive Line, wo, glaube ich, viele Teams neidisch wären. Und dann können wir ja gleich zur in Anführungsstrichen schwächsten oder mit am meisten Sorgen bereitenden Positionsgruppe übergehen, nämlich die Inside Linebacker.
Das kann man schnell zusammenfassen, oder? Also wie viele sind die Spieler?
In der Spitze nicht so stark besetzt. Natürlich ist Ernest Jones, finde ich, trotzdem ein Top, weiß ich nicht, Top 14, Top 12 Linebacker oder sowas in die Richtung. Also es ist wirklich ein guter Linebacker. Der zweite Spot wird halt von Tyrese Knight besetzt, wo man auch nicht weiß, ob er jetzt in Woche 1 schon fit sein wird, beziehungsweise er hat halt beide Teile der Offseason bzw. Preseason verpasst und auch vom Camp. Und da weiß man jetzt eben auch nicht, wie gut kommt da er jetzt wieder rein als Second-Year-Player. Normalerweise müsste man ja so einen kleinen Sprung erwarten, aber wie gesagt,
ich habe ein bisschen Angst davor.
Mehr Tiefe einfach auf Linebacker. Also Ernest Jones, das ist wirklich ein guter Linebacker, das ist alles in Ordnung so, aber in der Tiefe, da hakt es halt vor allem bei den Seahawks. Da hat man dann eben neben Tyrese Knight noch einen Chester Rudd eben, den man jetzt eben verpflichtet hat, haben wir ja schon vorhin drüber geredet, und einen Drake Thomas. Und die will man eigentlich beide dieses Jahr nicht auf dem Feld sehen. Und ich will nicht ausmalen, was halt ist, wenn jetzt ein Ernest Jones ausfällt. Das wäre halt, glaube ich, eine kleine Katastrophe für die Seahawks Defense, oder?
Ja, also, ja, kleine Katastrophe ist, glaube ich, untertrieben. Vor allem, wenn du, wir reden ja vorhin noch drüber, wie wichtig Linebacker-Play ist einfach. Und allgemein ist
Michael Donalds Defense.
Und es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht, gute Linebacker in der NFL zu finden. Also, das ist immer so, Linebacker wird immer so abgestempelt als, naja, weißt du, die stehen da so in der Mitte rum und tacklen halt. Aber das ist halt, es ist auch nicht so leicht, gute Linebacker zu draften im Endeffekt. Und warum ich kurz eingeworfen habe, dass ich ein bisschen Angst habe bei Terry Snyder, ist diese Erwartungshaltung an ihn.
Ja.
Der hat schon overperformed in seiner Rookie-Season. Das war schon besser, als ich es erwartet habe.
Wie gut war er wirklich, ist auch die Frage.
Auch ein Punkt. Also ich habe auch gelesen und ich fand das interessant. Ich persönlich habe es gar nicht so wahrgenommen, aber es stimmt. Ernest Jones und Tyrese Knight sind irgendwie relativ ähnliche Spieler auf eine gewisse Art und Weise. Also sie sind, ich finde jetzt nicht, dass sich das so super ergänzt. Weißt du, wie ich meine? Also das ist jetzt nicht so, sie sind beide, sie waren auch sehr instinktive Spieler. Beide jetzt nicht super gut, was jetzt Pass-Coverage angeht.
Auch ich finde Jones schon, ist schon auf jeden Fall deutlich besser nochmal als Knight. Und auch
ja, Jones ist einfach der deutlich bessere, ist auch einfach der deutlich bessere Spieler.
Man merkt Jones schon an, dass er, glaube ich, auch im Pass-Coverage relativ gut ist.
Und ja, aber es ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, das ist jetzt die Stärke von ihm.
Keine Spieler wie von den Ravens jetzt oder von den 49ers. Mir fallen die Namen gerade nicht ein. Aber
das heißt ein Fred Warner zum Beispiel.
Exakt.
Oder?
Ja.
Genau, also das wäre nicht nur, das trennt, glaube ich, einen Ernest Jones. Ich finde, der Run-Defense ist schon weit vorne mit dabei. Ich finde, gute Instinkte. Ich glaube nur, das trennt ihn halt von diesem Elite-Level.
Ich finde ihn solide im Pass-Coverage auf jeden Fall.
Ja, solide. Solide
allem, wenn ist man das erlebt hat, was man eben dann die ersten 8 Spieler hatte letztes Jahr. Mit Dotson und mit mir fallen die Namen heute wirklich nicht ein, muss ich sagen, aber man kann sich ja noch an die 2 Linebacker aus der ersten Saison letztes Jahr erinnern.
Jerome Baker. Ja, das ist so, es ist jetzt meckern. Soll jetzt auch nicht alles negativ klingen, aber im Endeffekt, es ist, wie du sagst, es ist schon an der Spitze jetzt nicht super strong, dass ich sage, wow, okay, wir haben wenigstens unsere Starter sind jetzt, aber beide in den Top 15 Linebackern der Liga. Es ist, du sagst, Ernest Jones kann man ein bisschen drüber streiten, Tyrese Knight in seinem zweiten Jahr. Ich habe ein bisschen die Bedenken, dass ob Tyrese Knight überhaupt so gut funktioniert. Und dann ist dahinter halt gar nichts. Also es klingt jetzt hart, aber.
Ich glaube, dass Mike McDonald Tyrese Knight Schwächen schon so gut es geht letztes Jahr versteckt hat, sag ich mal. Und ich glaube, dass dieser zweite Linebacker-Spot, glaube ich, auch so ein bisschen die Schwäche der Defense ist und die auch so ein bisschen kaschiert werden muss, einfach auch über das Game und über das Playcalling. Ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr gelöst werden soll. Ja, und ich hoffe einfach, dass Ernest Jones die Saison dann möglichst verletzungsfrei übersteht, weil das ist so ein bisschen das, was diese Defense breaken könnte.
Aber bist du überrascht, dass wir nicht gedraftet haben? Also, dass wir nicht zumindest irgendeinen Dart vorgenommen haben und gesagt haben, okay, vielleicht ist der ja ähnlich gut wie Tyrese Knight zum Beispiel.
Ja,
also.
Oder dass wir halt auch einmal das und dass wir dann, ich dachte vielleicht, dass es dann vielleicht auch noch für so einen soliden Veteran bei Mecca einen Trade oder so einfällt.
Ja, irgendwas. Also, es war so gar nichts.
Also, in der idealen Welt könnte man nochmal einen Spieler von dem Kaliber von Ernest Jones auf zweiten Linebacker-Spot haben und Tyrese Knight als Backup.
Ja, das wäre
sehr komfortabel mit
voll, das wäre eine ganz andere Situation plötzlich, oder? Das wäre eine ganz andere. Aber das ist eben dieses, wir haben eigentlich auch viel, also wir haben jetzt in der Defense nicht viele Moves gesehen, aber okay, wir haben auf vielen Positionen, dann sind wir gut besetzt. In der Offense zum Beispiel haben wir viele Moves gesehen. Da kann man jetzt drüber streiten, welche man gut findet, welche man schlecht findet. Aber das mich überrascht einfach, dass es de facto keine wirklichen Moves gab auf Linebacker.
Defense ist ja einfach auch so dann so ein Weakling-System und wir haben eigentlich nicht viele Weaklings, aber Linebacker, Inside Linebacker ist eben diese eine Weak Link, wo wir quasi attackiert werden können dieses Jahr, was halt, glaube ich, auch von Sean McVay oder Kyle Shanahan ausgenutzt werden wird wahrscheinlich.
Aber dennoch, man muss dazu sagen, letztes Jahr sind wir reingestartet mit diesen kompletten Fragezeichen, was werden Tyrone Dotson und Jerome Baker machen. Und wir saßen da am Anfang der Season und waren so, okay, mal sehen, ob das überhaupt irgendwie klappt oder was da ist. Hat McDonald währenddessen bemerkt, was er gut findet, was er schlecht findet, hat einfach die kompletten Linebacker umgedreht und deswegen, weil er sagt, er ist confident, damit bin ich auch confident.
Die Ausgangsposition ist auch, wie gesagt, deutlich besser als jetzt in Woche 1 letztes Jahr, aber wenn man dann so über so Dinge redet, wie was könnten die Seahawks die beste Defense dieses Jahr stellen, dann muss ich sagen, wenn ich dann den Linebacker-Raum anschaue, dann muss ich sagen, da da kann ich dann nicht die Seahawks, kann ich dann nicht die Seahawks nehmen, wenn ich jetzt drauf wetten müsste. Das ist halt das Ding.
Ah ja. Stimme ich dazu.
Gut. Das zu den Inside-Linebackern. Vielleicht sehen wir noch einen Trade für so einen Veteran-Player. Es muss ja jetzt auch nicht vom Kaliber von Ernest Jones sein, aber vielleicht noch ein soliderer Spieler als jetzt Drake Thomas oder Chester Rudd, die ja wenig proven sind, sage ich jetzt mal. Genau. Aber wir haben dafür auch relativ gut besetzte Defensive-Back-Gruppe, gerade auf Cornerback, wo wir jetzt gleich dazukommen, die eigentlich weitgehend zusammenbleibt im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben es ja schon gesagt, Trey Brown ist nicht mehr dabei. Dafür kommt jetzt Darian Kendrick mit dazu als fünfter Cornerback. Und wie im letzten Jahr sind eben noch Nehemiah Pritchett dabei, Josh Jobe, der ein solider dritter Cornerback war im vergangenen Jahr. Rick Woolen, der in sein Vertragsjahr geht. Und eben unser ja Defense-Star, würde ich fast schon sagen, Devon Witherspoon, der so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser der Defense ist, viel auch rumgeschoben wird, auch als Nickelback auch eingesetzt wird. Aber es ist aus meiner Sicht immer noch eines der besten Cornerback-Duos der Liga, oder? Also Devon Witherspoon und Rick Woolen.
Ja, also vor allem mit Spoon hast du da schon einen guten, also einen wirklich, wirklich guten, einen Top-Tier-Cornerback, zumindest aus meiner Sicht. Und wenn du das dann komplementierst mit jemandem wie Woolen, der halt einfach auch die Athletik mitbringt, eigentlich jeden NFL-Receiver klingt so, als ja, es wäre, also er ist jetzt natürlich nicht der Superstar, aber er hat die Athletik, fast jeden Receiver zu covern. Und es scheitert ja dann eher oftmals an seiner, was ist es eigentlich im Endeffekt, warum es scheitert? Aber es ist dann oftmals irgendwie, dass er diese kleinen Fuck-Ups hat.
Er ist trotzdem finde ich, inzwischen fast underrated geworden.
Ja, es ist doch dieses Hin und Her, aber am Anfang
Rookie of... ein guter Coverage-Cornerback.
Naja, total. Also er war in der Rookie of the Year-Konversation dann doch damals drin, wie ich mich zurückerinnere. So. Dann war, also es war klar, dass er es nicht gewinnen wird, aber man hat ihn so zumindest mal irgendwie erwähnt. Dann ging es irgendwie so weiter mit seinen ganzen Struggles und wo wir dann doch sicherlich gezweifelt haben, wird das nochmal was werden. Und jetzt ist er wahrscheinlich wieder underrated, da gebe ich dir recht. Ich wollte damit nur sagen, er hat die Athletik, es sind immer wieder mal diese kleineren Fuck-Ups. Welches Spiel war das, wo wir da, war das gegen die Rams, als er diesen Touchdown dazugelassen hat? Letztes Jahr.
Ja, er lässt halt trotzdem relativ wenig zu, finde ich. Und geht jetzt auch in sein Vertragsjahr. Also er wird sehr motiviert sein. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Jahr für ihn, finanziell gesehen.
Total. Und also ich glaube auch, dass er dieses Cornerback-Duo einfach zu einem der Besten macht.
Mhm.
Ich meine, nur für mich ist Witherspoon halt auch einfach ein sehr konstanter Spieler, was halt als Cornerback extrem, extrem wichtig ist. Also,
ja. Also konstant er hat halt diese Fuck-Ups im Tackling manchmal, in der Run-Defense, aber
genau.
Das ist halt nicht die primäre Aufgabe von einem Cornerback.
Voll, das würde ich auch bei Witherspoon oben drauf rechnen, ja. Positiv. Also das ist
halt ein Ding, da ist Witherspoon einfach so ein unique Spieler, der einfach auch über sein Körpergewicht drüber spielt. Der spielt wie ein 220-Pfund-Spieler, ist aber 180 oder 90-Pfund-Spieler. Das ist halt einfach Devon Witherspoon, der ist da einfach nochmal ein wirklich einzigartiger Spieler. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht die primäre Aufgabe von Rick Woolen und
Ist Witherspoon der beste Tackler unter den Cornerbacks in der NFL?
Ja, also wirklich einer der besten auf jeden Fall, würde ich sagen. Insbesondere wenn man eben sein Körpergewicht eben mit dazu rechnet, beziehungsweise seine Masse, die er eben halt mitbringt, körperlich. Er spielt schon wirklich da viel massiger, einfach nochmal, würde ich es beschreiben.
Aber das größte Diskussionsthema ist doch wahrscheinlich Josh Jobe bei den Cornerbacks. Wie gut ist er wirklich,
und
oder?
Wie viel Prozent der Snaps wird er halt auch spielen? Jetzt mit Nick Amon-Rory auch. Da bin ich mal gespannt drauf, sage ich jetzt mal.
Ja, für mich wird der entscheidende Faktor sein, wie viel muss Witherspoon zum Beispiel im Nickel spielen. Also, wenn man sich an letztes Jahr zurückerinnert, auch mit Verletzungen, war es ja oft so, dass wir diese Rotation hatten. Ich kann mich erinnern, da gab es dieses ganz krasse Spiel, wo Rashawn Jenkins, der ja eigentlich ein Box-Safety immer mehr war, dann plötzlich tief stehen musste und Witherspoon irgendwie so das ganz wild geworden ist, wer wo stand. Und für mich wird entscheidend sein, wie viel muss Witherspoon Nickel spielen. Also ihn dort einzusetzen und seine Stärken zu nutzen und seine Variabilität finde ich gut. Die Frage ist, wie viel muss er Nickel spielen, weil in der McDonald-Defense brauchst du einfach auch diesen zusätzlichen Mann häufig. und wie oft kann man ihn halt einfach auch entbehren und sagen, okay, ja, jetzt nehme ich Witherspoon, jetzt stelle ich ihn rein, weil Chope ist gut genug. Wenn ich das dauerhaft machen muss, also Chope ist sicherlich ein viel, viel besserer Corner, als jeder jemals gedacht hätte, bevor er zu den Seahawks gekommen ist, da auch als Undrafted Agent. Also das ist, der war ja nie hoch im Kurs, das war ja kein Second Round, wo ich sage, ja, okay, na, war klar, dass der mal solide spielen wird. Also dementsprechend.
Ja.
Bist du überzeugt von Chope? Also was ist deine Meinung zu ihm? Ich glaube, da ist ja auch die Meinung sehr geteilt.
Für mich ist es ein solider dritter Cornerback. Ich bin kein Hater. Definitiv nicht.
Aber würdest du auch zustimmen, dass wir eigentlich eher schauen sollten, dass Witherspoon und Woolen outside stehen und Witherspoon halt dann rein rotiert wird, immer wenn es passt.
Ja, genau. Ja, sehe ich auch so. Also im Idealfall haben wir Woolen und Witherspoon außen. Je nach Matchup finde ich es auch nicht schlimm, dann einen Spoon auch mal auf Nickel zu stellen. Die große Unbekannte oder diese große Variable für mich ist halt Nick Emmanuel, wie der langfristig dann auch, mittel- und langfristig dann auch eingesetzt werden wird. Also wenn aus Nick Emmanuel ein elitärer Defensive Back wird, hätten wir das Problem ja gelöst. Also dann kann man ja die drei rumschieben, so wie es matchup-mäßig auch am besten passt eigentlich.
Genau, das wäre genauso der Traum, den ich irgendwie hätte, dass ich mir denke, wir können Spoon reinstellen, wir können alles Mögliche mit ihm machen, wir müssen nicht. Weil ich glaube, wenn Chope dauerhaft der zweite Corner ist, dann sind wir an dem Punkt, wo einfach immer wieder geschlagen werden wird von wirklich sehr, sehr guten Wide Receivern 2. Also wenn ich jetzt ein Bengals-Team nehme und dann habe ich einen Higgins, ja, das ist einfach ein schweres Matchup. Und da, wenn ich in solchen Matchups zum Beispiel herumrotieren könnte, wäre das halt super. Und wie du sagst, Emmanuel, ich glaube, es wird eben dann von ihnen abhängen. Deswegen, ich wiederhole es so gerne, deswegen dieser Punkt, wie viel muss Witherspoon drinnen stehen in der Box? Genau. Und wie viel darf er?
Und wir können ja dann gleich eigentlich auf die Safety-Gruppe übergehen, weil wenn Emmanuel für mich so ein bisschen zwischen den beiden Gruppen steht aktuell noch und Emmanuel für mich, der wird auch einige Growing Pains auch haben und ein paar Fuck-Ups wahrscheinlich, auch wenn er direkt schon auf dem Feld steht dann in den ersten Wochen. Aber er soll ja perspektivisch jetzt, wie man so hört, auch so ein bisschen so einen dritter Safeties erstmal spielen, beziehungsweise als im Slot dann auch vielleicht auch gegen Tight Ends in der Coverage eingesetzt werden. Das ist so ein bisschen die Rolle, die er einnehmen soll. Wie hast du da irgendwelche zusätzlichen Infos vielleicht noch aus irgendwelchen PKs von McDonald? Wie siehst du es? Eingesetzt werden?
Es ist im Endeffekt das, was ich anfangs erwähnt habe. Es ist ja oftmals, gibt es eben diesen Big Nickel, das, was er eben mit Rashawn Jenkins versucht hat. Also Big Nickel, wie du sagst, also jemand, der einen Tight End covert, der halt, Witherspoon ist auch nett natürlich als Nickel, einer der besten Nickel-Corner der NFL, aber eher diese Safety-Rolle, die noch ein bisschen mehr gegen den Run spielt. Und ich glaube, dass er da gut aufgehoben ist. Und deswegen ja Cornerbacks und Safeties zusammengefasst als Defensive Backs, weil einfach viele Hybriden vorhanden sind, wo die Trennschärfe etwas schwierig ist. Ja, wir sind gut aufgestellt mit Julian Love und Kobe Bryant und Nick Emmanuel wird halt irgendwie so eine Zusatzrolle bekommen, die aber unglaublich wichtig sein kann. Und wenn wir jetzt auch darüber reden, dass gerade die Linebacker vielleicht so die Schwachstelle sind oder ziemlich sicher vermutlich die größte Schwachstelle in der Defense, dann ist es schon wichtig, nochmal einen starken Box-Safety dazu zu haben. Und ja, nicht umsonst gab es dann immer wieder die Vergleiche mit Cam Chancellor, die natürlich auch weit hergeholt sind irgendwo. Also, es ist ein anderer Spieler. Also Cam Chancellor und Emmanuel sind selbst verschiedene Spieler, aber trotzdem sind sie dieser harte Tackler, dieser
ja, also ich muss sagen, Safety. Chancellor war so ähnlich wie Devon Witherspoon, wie er gespielt hat, nur dass er dann den Körper dazu noch hatte und die Füße ist.
Ja.
Und ich finde, immer ein Rory ist so ein bisschen, fast schon, wenn man das Tape of College angeschaut hat, so ein bisschen das Gegenteil davon, also hat das gar nicht so richtig eingesetzt, finde ich, und könnte das noch viel stärker machen.
Er ist aber ein harter Tackler, ich glaube, daher kommt wahrscheinlich oder er ist ein sehr intensiver Spieler, würde ich es fast bezeichnen, aber weißt du, wie ich meine?
Man hört ja auch aus den Camp-Berichten, dass Emmanuel Rory ein sehr ein Spieler ist, der eigentlich täglich dazulernt und eigentlich ständig einen Progress macht sich, glaube ich, auch eine steile Lernkurve auch dann in der Saison haben wird. Ich bin jetzt gerade aktuell aber noch irgendwie skeptisch, was jetzt so, wenn ich jetzt zum Beispiel Emmanuel Rory gegen einen relativ agilen Slot-Receiver oder so sehen würde auf der Nickel-Position, da hätte ich noch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil da hatte er eigentlich auch so ein bisschen seine Schwächen, auch wenn er hyperathletisch ist, dass er da dann so ein bisschen quasi eine Schwachstelle auch sein kann erstmal in der Defense. Da bin ich mal gespannt, was sich das entwickelt. Aber ja, mit Julian Love und Kobe Bryant hat man dann wirklich ein gutes, sehr solides Safety-Duo, das da hinten dann auch noch tief den Laden zusammenhält eigentlich.
Ja, vor allem Kobe Bryant, der ja doch irgendwie jetzt so eine Art Renaissance dann noch wieder hat. Also das ist jetzt fast übertrieben, weil Kobe Bryant natürlich
doch,
jetzt
ja,
nicht.
Hat er ja.
Aber ja, es ist, ich fand, es war nur ein bisschen ein großes Wort, als ich es ausgesprochen habe bei Kobe Bryant. Aber es ist schon so. Es ist, ist auch interessant zu sehen, dass er ein Spieler war, der im Team war, wo McDonald ja auch nicht gleich von, es wäre nicht gleich ein Commitment, so Kobe Bryant ist jetzt das Starting Safety, so weißt du, wie ich meine? Das war ja auch so ein bisschen so, es hat sich so zusammengefunden und er hat irgendwie einen Spieler in ihm gefunden, der einfach gut in sein System passt. Und das ist schön zu sehen, dass er das aus ihm rausholen konnte. Und das ist auch eigentlich super interessant in der NFL, wie oft das passiert, dass ein neuer Coach kommt und plötzlich kommt, dann ist ein Spieler dann doch wieder ein Starter oder zumindest ein wirklich grundsolider Baustein in der Defense oder auch in einer Offense natürlich.
Ja, und genau. Dahinter dann eben noch Ty Okada, Anthony Bell. Okada hatte ja, glaube ich, diese Interception gegen Green Bay, glaube ich, oder? Die ist so spektakulär.
Diese Monster-Interception da, ja, die dann überall gepostet wurde. Ich glaube nicht, dass er deswegen gesigned wurde, aber das ist ja auch so jemand, der irgendwie dauerhaft präsent so war in den letzten Seasons oder und dann immer Practice-Squad hin und her.
Aber ja, generell, wenn wir nochmal über den Defensive-Backraum der Seahawks sprechen, jetzt als Fazit vielleicht dazu, auch eine Gruppe, die eigentlich keine wirklich großen Schwachstellen hat, und da ist ja auch immer das Thema in der Secondary, als auch Weak Link System, dass es da quasi auch die Schwachstellen immer von der Offense rausgepickt werden. Und da haben die Seahawks einfach auch wirklich eine durchweg solide, tiefe Besetzung in der Secondary. Und das ist halt auch das, was dann die Stärke der Seahawks Defense in der Secondary ausmachen wird, denke ich. Mit dem Upside von Spielern wie Devon Witherspoon, Rick Woolen, perspektivisch dann eben auch noch Emon Worry. Genau. Wie würdest du die Secondary Seahawks einordnen im ligaweiten Vergleich?
Ich glaube, sie ist ein bisschen underrated, also vor allem, weil Witherspoon underrated ist. Für mich ist auch dieser Punkt mit Emon Worry, der ausschlaggebend ist. Ich glaube, es ist einfach eine grundsolide Unit als Gesamtpaket. Und das ist ja ein super positives Wort in Wahrheit für DBs. Also so, wenn ich so gerade den besten Cornerback 1 der Liga haben, wenn mein zweiter Cornerback jedes Mal die Coverage bustet, dann, ja, dann will ich jedes Spiel verlieren. Also, es ist für mich eine sehr, sehr gute Unit. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen angedeutet mit einfach noch bei Wohlen hoffe ich, dass er so gut bleibt, wie er jetzt zuletzt war. Und dass wir trotzdem halbwegs verletzungsfrei natürlich wieder bleiben, weil es ist auch hier jetzt nicht super tief, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, wenn jetzt Julian Love oder Kobe Bryant sich einer von den beiden verletzt, dann okay, ja, Ty Okada übernimmt das Schiff und die tiefen Bälle werden alle gepickt werden. Also so, es ist eine sehr gute Unit, aber ich bin trotzdem noch so auf dem Punkt, okay, es sollen alle gesund bleiben, natürlich. Auch auf den beiden Cornerbacks, Nehemiah Pritchett, ist jetzt für mich auch nicht der Corner, den ich unbedingt sehen möchte, dass er ein Spiel startet. Weiß ich, ob ich da jetzt zu gemein bin, aber das ist so. Und auch Darian Kendrick, das sind für mich eher so ein bisschen Fragezeichen. So an sich hat sie super viel Potenzial, vor allem weil die Spieler variabel sind. Ich glaube, das macht's aus. Weil ich halt eben einen Witherspoon variabel einsetzen kann, einen Emon Worry vielleicht. Mit Julian Love hast du einfach einen Veteran dabei, der einfach ein wirklich cooler Typ ist, ein guter Leader, einfach ein Locker-Room. Ein guter Charakter. Und Emon Worry ist einfach super exciting. Aber ich würde auch nicht so viel von ihm am Tag 1 erwarten. Ich fand ihn in der Preseason, hat man es gemerkt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich fand jetzt Emon Worry in der Preseason jetzt nicht super mega gut. Und
Preseason sind immer schwierig, Schlüsse zu ziehen, gerade in der Defense wird zu viel Vanilla.
Total.
Aber das Fazit wird vielleicht auch nochmal zu Defense. Ja, also bei den Ravens war es ja so, dass die im zweiten Jahr unter Mike McDonald als Defensive Coordinator komplett durchgestartet sind und auch im ersten Jahr ähnlich so stark performt haben, wie die Seahawks jetzt im ersten Jahr gemacht haben. Also die Parallelen sind schon wirklich da. Aber was denkst du, gelingt der ganz große Sprung nach oben so in die Top 3? Ich meine, ich glaube, Adrian Franke hat die Seahawks, glaube ich, auch als potenzielle Top-3-Defense, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie siehst du es?
Ja, Potenzial ist eine Sache. Also Potenzial hat die Defense, das muss man eindeutig sagen. Ich mache noch ein anderes Fass auf in dem Zusammenhang, nämlich die Offense.
Oh.
Wenn die Offense konstant Drives spielt und konstant den Ball bewegen kann, ist ganz unabhängig von Touchdowns, sondern einfach Zeit von der Uhr nimmt und nicht dauernd free and out geht, dann macht es das natürlich der Defense auch deutlich leichter. Und wir haben in den letzten Jahren bei den Seahawks immer wieder das Problem gehabt mit den konstanten Drives und wie wir das hinbekommen. Und nicht umsonst gab es viele Offensive Coordinator-Wechsel. Also ich bin optimistisch. Ich sage, es gibt viel Grund, optimistisch zu sein. Ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Spieler den Riesensprung macht, dass ein Terry Snide plötzlich ein Top-15-Linebacker wird, nur weil sein Rookie ja gut ist. Und das, es muss viel zusammenspielen. Aber McDonald an sich ist einfach ein wirklich, wirklich guter Coach. Ich habe das vorhin gesagt, für dich der beste defensive Playcaller. Er ist natürlich schwer einzureihen, aber der ist ganz vorne mit dabei. Und das stimmt mich zumindest so optimistisch, dass ich sage, der ein oder andere Spieler wird den Sprung nach vorne machen, sei es jetzt ein Byron Murphy, sei es vielleicht doch ein Terry Snide, vielleicht kommt doch noch das ein oder andere Dark Horse durch. Evan Rory wäre auch eben so ein Kandidat, wie wir jetzt vorhin schon geredet haben. Ich bin optimistisch. Ich würde jetzt nicht sagen, wie sie deine Top 3 Defense wären, Potenzial ganz vorne mitzuspielen. Und es hängt im Endeffekt wirklich auch von der Offense ab. Das ist ein Faktor, den du nicht unterschätzen darfst. Also wenn die Offense dauernd free and out geht, dann werden wir da sitzen und irgendeiner Recap einmal sagen und sagen, jetzt hat die Offense heute, weiß nicht, wie viele 100 Yards, Defense, wie viele 100 Yards gefressen. Und werden dann wahrscheinlich drüber reden, ja, Offense halt schlecht, aber es sind Statistiken, die man sich dann im Endeffekt ansieht, die das ganze Bild verzerren. Ein Footballspiel dauert in der NFL 4x15 Minuten, die Defense kann einfach müde werden, ausgelaugt werden und ein ganzes Footballteam hängt zusammen, nicht nur die einzelnen Links in der Defense.
Ich will dich jetzt mal auf eine Expected Points pro Play Platzierung für 2025 festnageln. Wo deiner Prognose nach stehen die Seahawks am Ende? Auf welchem Platz?
Warte, wo waren wir letztes Jahr nochmal?
Platz
wo waren
10 wir über die ganze
Platz, Platz, Platz 10. Boah, da hast du mich jetzt natürlich. Ich sage, wir machen ein bisschen einen Sprung, nicht ganz so optimistisch vielleicht, dass ich jetzt sage Top 3. Ich sage, wir sind auf der 7.
Okay, ich gehe mal auf 3.
Okay.
Aber wie gesagt, das von meiner Seite vielleicht noch dazu, ein kleines Fazit. Das ist immer so schwierig, also es ist viel schwieriger zu prognostizieren als Offense generell, weil Defense von viel mehr Variablen abhängt als der einen großen Quarterback-Variable und neben Verletzungen, gibt es da auch noch weitere Fragezeichen wie jene, was ist, wenn ein Spieler wie einfach jetzt Ernest Jones ausfällt? Wir haben die Seahawks Defense einfach auch gesehen ohne ihn im letzten Jahr. Das war wirklich das Gelbe vom Ei. Ich glaube nicht, dass es, also da vertraue ich Mike Donald zu stark, dass selbst wenn ein Ernest Jones ausfällt, dass es dann eine Vollkatastrophe auf einmal wird. Und ich glaube nicht, dass seine Defense so stark an einer einzigen Personalie hängt. Vor allem, weil ich jetzt auch Ernest Jones nicht als irgendwie Elite Linebacker sehe, sondern als guten Linebacker einfach. Aber es gibt da gerade auf Linebacker einfach wirklich valide Fragezeichen, weshalb ich die Seahawks auch jetzt nicht als irgendwie die beste der kommenden Saison prognostizieren würde. Aber wie gesagt, zum ersten Mal seit, ich weiß es nicht, zum ersten Mal seit fast 10 Jahren kann man die Seahawks wieder zu den besten Defenses der kommenden Saison prognostizieren. Das finde ich ja irgendwie einfach geil, muss ich sagen.
Und dann hoffen wir einfach nur, dass das halbwegs also, aufgeht, dann bin ich der Wert.
Und der Pete Carroll in den letzten so 6-7 Jahren haben wir ja nie vor der Saison gesagt, dass wir die Seahawks als Top 5 Defense potenziell sehen, oder?
Ja, es stimmt schon. Ich glaube, der Pessimismus war in den letzten Jahren einfach viel größer und jetzt ist der Optimismus halt da. Der
Donald-Effekt ist da schon. Wirklich schon, muss man sagen.
Ich finde die Fanbrille
ein bisschen gefixt.
Ja, total. Also das auf jeden Fall. Ich finde halt die Fanbrille so interessant in diesen Fällen, weil irgendwie tendiert man manchmal total optimistisch zu sein und zu sagen, ja, der und der Spieler ist doch super und gehört zu den Besten und dieses und jenes. Und manchmal, wie man vielleicht raushört, wenn wir das so analysieren, egal ob jetzt Offense oder Defense, gibt es diese Punkte, wo man dann auch manchmal als Fan dazu tendiert, einfach vielleicht pessimistischer zu sein als andere NFL-Fans. Also wo ein keine Ahnung, 49ers-Fan sagt, oh ja, Ernest Jones, vielleicht gehört er doch noch weiter vorgerankt, ja, der hat vielleicht Respekt und wir sind dann so, es variiert ja so immer ein bisschen, so diese Fanbrille abzulegen ist immer sehr schwierig und deswegen tue ich mir immer so schwer, habe ich ein gutes Gefühl mit der Defense oder wird es tatsächlich so sein, als Gesamtes jetzt gesehen?
Ja.
Aber
Wir sind gespannt und damit kommen wir auch schon ans Ende dieser Folge. Ich bedanke mich bei dir, Dominik. Genau, wir sehen es ja dann in anderthalb Wochen fast schon bei den 49ers oder gegen die 49ers. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei den 49ers, wo wir hoffentlich mit dem Sieg in die Saison starten und dann kriegen wir schon mal so einen kleinen Eindruck.
Ist sicher ein interessanter Test, oder?
Nicht also nur defensiv, sondern auch offensiv erwartet dieses Jahr. Ja, wir melden uns dann vor diesem Spiel noch einmal. Ich kann, glaube ich, schon darauf verweisen, dass wir auch mindestens in einer Preview dann mit den Kollegen vom Niners Empire Germany eine Preview aufnehmen werden. Und genau, dann hören wir uns da schon wieder. Und ja, die Saison, die kommt jetzt mit wirklich schnellen Schritten auf uns zu.
Es geht dann immer viel schneller, als man glaubt, oder? Also irgendwie.
Ja, ich habe auf jeden Fall schon Bock. Ich denke, ihr auch alle. Und ja, dann verabschieden wir uns, wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.